Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Henning Hubert. Bis heute getrennte Welten, Kinderbücher Ost, Kinderbücher West, die beschäftigen uns am Vortag des 30-jährigen Mauerfall-Jubiläums. Was uns im Idealfall vorgelesen wurde, das prägt bis heute. Und viele Großeltern, Eltern, Paten, Freunde haben das Bedürfnis, ja den Drang, dass ihre alten Kinderbücher auch heute wieder aufgeklappt werden. Was lesen Sie vor? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie die alten Geschichten und Bilderbücher wieder in Ihren Händen halten? Das fragen wir mal bewusst mit Unterscheidung Ost- und Westdeutsche Bücherlandschaft. Denn es fällt auf, was vor 30 Jahren aussortiert wurde an ostdeutscher Kinderbuchliteratur, das wird heute wieder gesammelt oder frisch verlegt und die Bilderbücher werden neu bewertet. Was ist nun typisch? Für die einen, vermutlich die westdeutsch geprägten, waren und sind es vielleicht Pippi Langstrumpf, Nesthäkchen, Donald Duck und Hotzenplotz. Oder diese leicht versponnene, große, weite, scheinbar anspruchslose Welt von Janosch. Oh, wie schön ist Panama.
Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen. Denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger? Oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagte der kleine Tiger. Und zwar die größte Portion. Als Nachspeise aßen sie geschmorte Pilze und dann Waldbeerenkompott und Honig. Sie hatten wirklich ein schönes Leben dort unten, in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss.
Für die anderen, die selbst oder deren Eltern in der DDR groß geworden sind, gibt es aber ganz andere Helden. Im Comic die Digge Ducks oder die Abrafaxe statt Mickey Mouse und Donald Duck. Im Kinderbuch den braven Schüler Ottokar oder Alfons Zitterbacke. Der hat es dieses Jahr neu verfilmt, sogar wieder ins Kino geschafft, bundesweit. Schüler Alfons Zitterbacke war und ist Klassiker, ausgedacht von Gerhard Holz-Baumert. Warum ich wohl immer reinfalle? Das ist die Leitfrage dieses Helden. Eine Leitfrage für ihn und vielleicht für alle, die gute Kinderbücher lieben.
Warum ich wohl immer reinfalle? Am schlimmsten war es in den letzten Tagen. Das fing mit dem neuen Lehrer an. Er nahm das Klassenbuch und sagte:
So, jetzt wollen wir uns einmal ordentlich bekannt machen. Und damit es nicht so langweilig ist, fange ich von hinten an. Zitterbacke Alfons. Wer ist das?
Das war ich. Aber ich schämte mich, so im Buch ganz hinten zu stehen und als Erster aufzustehen, dass ich sitzen blieb und nichts sagte.
Da fehlt schon gleich der Erste.
Mir wurde ganz heiß und der Schweiß trat mir auf die Stirn. Aber ich traute mich einfach nicht aufzustehen. Und der Gürzi schrieb ins Klassenbuch ein: Fehlt. Der nächste Tag kam und der Gürzi fragte:
Ist heute Zitterbacke Alfons da?
Hier.
Na? Wo warst du gestern?
Ich war ja hier, Herr Gürzig.
Hör mal, solche Späße gibt's in unserer Schule nicht. Der Lehrer ist dein Freund, den kann man nicht auf den Arm nehmen. Wo ist dein Entschuldigungszettel?
Ich habe keinen. Wozu soll ich denn einen haben?
Also geschwänzt. Ich muss sagen, das enttäuscht mich, Zitterbacke.
Alfons Zitterbacke macht Fehler und steht zu seinen Schwächen. Ein ganz anderer Ansatz als etwa in der modernen Reihe Das magische Baumhaus, in der den Kindern auf ihren Abenteuertrips immer alles gelingt. Ja, welche Themen vertiefen eigentlich die prominenten Kinderbücher? Welches Menschenbild steckt dahinter? Welche Kinderbücher haben Sie geprägt und was verbinden Sie mit ihnen? Wie gut durchgemischt, Ost, West, noch ältere Klassiker, ist denn Ihr Bücherregal? Berichten Sie uns Ihre Erfahrungen und Erinnerungen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, Festnetz oder Mobil. Unsere Nummer 00800 4464 4464. Welche Geschichten möchten Sie, warum, heute unbedingt wieder lesen, erzählen, vorlesen? Ich begrüße zum Thema bis heute getrennte Welten Kinderbücher Ost, Kinderbücher West aus Leipzig zugeschaltet Katja Lehmann vom Leipziger Kinderbuchverlag live. Guten Morgen, Frau Lehmann.
Guten Morgen.
Fürs Kino im Kopf, Bilderbücher aus der Zeit vor der Wende gibt es ja nun nach wie vor. Welches Bilderbuch oder welche Reihe kommt Ihnen da sofort in den Sinn?
Hätte ich jetzt gern die Antwort, Frau Lehmann. Das Guten Morgen habe ich noch gehört. Ich habe jetzt ein Leitungsproblem mit Ihnen. Ich mache gleich weiter mit Ihnen. Zum Glück hier im Kölner Studio sitzt Professor Dr. Maria Linzmann. Sie sind Kuratorin für den Bereich Bilderbuch am Gutenberg-Museum Mainz. Guten Morgen, Frau Linzmann.
Guten Morgen.
Zuvor waren Sie lange Zeit Leiterin des Bilderbuchmuseums Troisdorf und sind Fachjurorin für Kinder- und Jugendliteratur, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Jury für die Liste Die besten Bücher für junge Leser. Woran liegt es, dass wir bei der Erinnerung an unsere Kinderbücher vor allem eigentlich an Bilderbücher denken?
Es gibt ja diesen Spruch, den ich für sehr treffend halte: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich glaube, dass Bilderbücher sich gerade über diese Bilder sehr stark einprägen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die ganze Situation des gemeinsamen Bilderbuchanguckens für die Kinder sehr positiv erlebt wird. Sie sind nah bei den Eltern, sitzen im Idealfall auf dem Schoß oder dicht zusammen. Und es ist eine Situation, wo die Eltern sich den Kindern sehr zuwenden und ausschließlich Zeit für dieses Kind aufbringen. Deswegen sind die Erinnerungen an diese Vorlesesituation sehr stark besetzt. Positiv besetzt und sehr intensiv für die meisten Menschen.
Jetzt steht die Leitung nach Leipzig wieder. Katja Lehmann, Sie haben selber einen 8-jährigen Sohn. In den Zeiten, wo er noch nicht gefragt wurde, was er vorgelesen bekommen sollte. Was haben Sie ihm denn da vorgelesen?
Also angefangen auf jeden Fall mit dem kleinen Maulwurf zum Beispiel. Also schon sehr auch die Kinderbücher, die mich selber geprägt haben. Dann die lustigen Geschichten oder der kleine Angsthase. Es hat sich dann aber auch gewandelt. Also ich habe dann auch viele Lesebücher ihm vorgelesen. Dann später auch der Räuber Hotzenplotz, was ich selber jetzt als Kind nicht kannte. Und ich war dann froh, ihm das vorlesen zu können, um dann selber auch die Bücher dann zu erfahren.
Mit Ottfried Preußler haben wir dann einen westdeutschen Autor mit dem kleinen Maulwurf, der in Ihrem Verlag nun auch verlegt wird als Bilderbuch. Haben wir was auch schon seit 1968 im Westfernsehen zu sehen war. Im ersten Programm lief das. Also die Frage immer noch getrennt. Vielleicht war es auch ja nie so ganz getrennt, sondern es gab immer wieder Wechselbeziehungen. Können wir rausarbeiten in unserer Lebenszeit. Neben Ihnen, Katja Lehmann, sitzt Christoph Liebach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Liebach, Sie sind Student der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Und Sie sammeln und Sie schwärmen von DDR-Kinderbüchern. Warum sind das für Sie, salopp gesagt, überhaupt keine alten Schwarten, sondern sammelnswert?
Also angefangen hat meine Sammlung, oder besser gesagt diese eine Edition, die ich sammle. Ich sammle ja nicht Kinderbücher kreuz und quer, sondern ich habe schon einen Fokus durch die Illustration. Und das liegt daran, dass meine Großeltern beide Erzieherinnen waren und mir natürlich auch viel vorgelesen haben in der Zeit. Allerdings noch in den 90ern bin ich ja geboren, aber trotzdem noch die Bücher da waren und aus den DDR-Kinderbüchern vorgelesen wurde. Und die Geschichten an und für sich, muss ich zugeben, sind mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Aber mein Bildgedächtnis war dann doch stark genug, um vor ein paar Jahren auf Trödelmärkten Cover von Büchern wiederzusehen, die ich einfach kannte, erstmal nicht zuordnen konnte, aber irgendwie die wirkten mir sehr vertraut. Als ich die dann mitgenommen hatte und reingelesen, kam mir dann auch gleich wieder die Erinnerung hoch. Und diese Vertrautheit und natürlich diese Bildwelten in den Büchern ist auch der Punkt gewesen, warum ich dann weitergesammelt hatte. Auch Bücher, die ich nicht alle kannte. Und das verbindet mich dann doch ganz, ganz dark mit diesen Kinderbüchern und mit dieser Faszination.
Eine Faszination. Welche Bücher haben Sie geprägt im Vorlese- und Leselernalter? Fragen wir Sie in unserer Lebenszeit. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer, über die Sie sich bitte einschalten können mit Ihren Kinderbuchgeschichten. Oder Sie schreiben eine Mail mit Angabe Ihrer Rückrufnummer an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat in Wiesbaden nachgefragt nach den Lieblingsbüchern.
Das Buch hieß Alex mal die Ohren an. Es war ein Buch, wo ein Junge mit Kreide Figuren an die Wand gemalt hat. Und diese Figuren hat er aber nicht zu Ende gemalt. Und irgendwann ist er in die Welt dieser Figuren eingeladen worden. Und dann überall diese unvollendeten Zeichnungen von sich gesehen, die quasi nach Ergänzung gierten. Und dann war seine Aufgabe, die alle zu Ende zu malen. Und ich glaube, das war für mich als Kind schon so wahnsinnig toll, diese Idee, dass man in die Welt, die man selber schafft, einsteigen kann, real sozusagen.
Meine Mutter hat uns vorgelesen, in der Adventszeit Sankt Nikolaus in Not.
Cornelia Funke, Drachenreiter.
Ich habe viel TKKG gelesen. Enid Blyton kann ich mich noch erinnern, das war also Kriminalgeschichten.
Ich bin ein großer Fan von Mosaik. Es war so Ostcomic sozusagen mit Abrax, Brabax und Kalifax. Das war so die Nachfolger von den Diggedacks. Und das war das prägendste Comic. Und das gibt es heute noch sogar. Es hat sogar überlebt. Und dann gab es natürlich die ganzen Märchenbücher, also vom Aufbau Verlag, die sehr toll illustriert waren.
Und ich glaube, meine Lieblingsgeschichte von Astrid Lindgren war und ist Ronja Räubertochter.
Ganz früh angefangen habe ich mit Elizabeth Shaws Der kleine Angsthase. Und bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Ist auch ein ganz tolles Kinderbuch.
Wir hatten nicht so sehr viele Kinderbücher, aber ich erinnere mich an von Astrid Lindgren Die Kinder aus der Krachmacherstraße.
Ein Jugendbuch ist mir ganz im tiefen Herzen in Erinnerung und das kam nämlich aus der DDR und hieß Graueule. Es hatte wunderbare Naturbeschreibungen, es spielte in einem Indianerreservat und die Sprache war für mich damals ganz wunderbar. Und das ist mir tief im Herzen geblieben.
Was war Ihr Lieblingskinderbuch? Gerne mehr davon unter 00800 4464 4464 oder per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir haben jetzt am Telefon eine sehr wichtige Frau aus der DDR-Kinderbuchszene, Katrin Pieper. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Frau Pieper, Sie sind ehemalige Cheflektorin des Kinderbuchverlags Berlin und selber Kinderbuchautorin, gerade für Bücher für Mädchen, die ABC-Mädchen. Im Fußballtor steht Maus Mathilde, später dann wie Opa und ich die deutsche Einheit feierten. Wenn die Oma oder die Mutter sagt, du musst das lesen, das musst du lesen. Ist das dann spitz gesagt pure Nostalgie für Sie oder positiver was? Ein guter, wichtiger so Memory-Effekt?
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, aber heute regiert, glaube ich, sehr auch stark das Wiedererkennen von Büchern. Da spielt natürlich das Bild eine große Rolle, aber es gibt eben auch Bücher, wo dann der Großvater zum Sohn und der Sohn zum Enkel sagt, das musst du lesen. Ob das dann immer auch gelesen wird, das ist ja noch eine andere Frage. Begeistert sind ja vornehmlich erstmal die älteren Generationen. Also es ist ja doch sehr unterschiedlich, was Kinder dann so lesen wollen, wenn es die Alten, ich sag mal in Anführungsstrichen, empfehlen. Also ich kenne das, ich habe meinen Kindern nie empfohlen. Wir hatten die Bücher da, die Kinder haben sie sich genommen und haben darin gelesen und heute sind ja na, die Kinder schon ganz schön alt, nicht? Aber es gibt immer noch Situationen bei Geburtstagen, wo plötzlich einer kurz vor 60 den Räuber Hotzenplotz zitiert oder einen Satz von Alfons Zitterbach gesagt. Also das sitzt dann schon. Das waren keine Empfehlungen. Also ich kann mich kaum erinnern, dass ich den Kindern und später auch den Kleinen gesagt habe, das musst du lesen. Ich habe selber nicht gemocht. Ich war damals, nur ist das eine andere Generation, ich bin nicht unbedingt erstmal mit Büchern groß geworden, da war Krieg, da galten andere Prämissen. Aber sicherlich macht es was aus, wenn also eine Vertrauensperson begeistert das Buch aufs Sofa packt und ein bisschen Kakao oder Schokolade daneben oder einen Keks und sagt, wir lesen mal. Das regiert wohl immer noch und das ist ja nur zu begrüßen, nicht?
Wundern Sie sich manchmal über Ihre oder auch die Bekanntheit Ihrer Autorenschaft? Also nehmen wir mal die Elizabeth Shaw vom kleinen Angsthasen bis heute.
Ich wundere mich eigentlich gar nicht. Es gibt so Bücher, die kommen und die sind auch da. Und die sitzen dann also wirklich maßgerecht drauf. Also der kleine Angsthase oder die Schildkröte hat Geburtstag. Das sind ja alles Themen, die in der Kinderwelt wirklich akut regieren. Und insofern sind es also ganz topsichere Themenwelten, die dann eben auch auf besondere Weise im Bild regieren. Und das macht bei der Shaw schon eine sehr besondere Symbiose aus.
Was macht denn deren Geheimnis aus? Das frage ich mal gerne auch in die Runde. Aber ruhig bei Ihnen, Frau Pieper, angefangen. Also es erzählt von Kindern, die ihre Kindlichkeit wahrscheinlich möglichst lange bewahren. Das kann es doch sein,
ja,
ne?
Wissen Sie, es sind so Bücher, die eigentlich mit der Kinderseele konform gehen. Also das Geburtstag feiern, Angst haben, Abenteuer. Das sind so Sachen, die regieren doch in der Kinderwelt nach wie vor. Und es gibt, also Alice im Wunderland hat sich nicht so umsonst über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gehalten. Das sind eben Bedürfnisse, die gestillt werden. Und wenn es dann auf so eine vergnügliche und, sagen wir, vor allen Dingen gut ausgehende Weise, ja, das Happy End ist doch ganz wichtig, ne? Das passiert dann und das sitzt dann auch. Das sitzt.
Herr Liebach will sich einschalten in Leipzig?
Genau, ich glaube auch, dass diese Realitätsnähe, also das ist mir aufgefallen in der Sammlung, die ich jetzt zum Beispiel habe, dass es öfters Geschichten gibt, die, denke ich mal, auch die Kinder direkt betroffen hat. Also zum Beispiel nehme ich den kleinen Dackel Oskar, ein Buch, was mich auch sehr beeindruckt hat. Weil es im Nachhinein auch sogar Kritik, aber gleichzeitig eine extreme, aus heutiger Sicht kann man schon fast sagen, Nostalgie auch trifft. Also es ist der Dackel Oskar, der verschwindet. Der verschwindet von Moment, wie heißt er gleich? Jetzt muss ich schauen. Auf jeden Fall, der kleine Bertelsmann. Also man erfährt auch nicht, ob es, das finde ich auch interessant, oftmals in die Geschlechterrollen gar nicht so präsent in den Büchern in der DDR. Das ist auch gar nicht so wichtig. Hier geht es halt um den kleinen Bertelsmann, der sozusagen den Dackel verliert in dem Neubaugebiet. Und dieses Neubaugebiet ist relativ monoton gestaltet in der Grafik. Und der Hund findet deswegen das Herrchen oder die Herrchen nicht mehr wieder. Und sozusagen eine Sache, die, glaube ich, in jedem Neubaugebiet auch am Anfang so war. Weil natürlich diese Wohnungsbauserien sehr, sehr statisch und sehr, sehr monoton gestaltet dann doch waren. Und auch diese Geschichte des Tiers zu verlieren etwas und dann wiederzufinden, das ist ja eine ganz, ganz klassische Geschichte. Aber dann in dieser DDR-Kulisse, nenne ich es jetzt mal, also eine Realitätsnähe, die, mit denen die Kinder aufgewachsen sind, im Neubaugebiet wahrscheinlich auch. Mhm. Das fand ich jetzt zum Beispiel bei dem Buch so. Aber es gibt natürlich auch viele sowieso Tiergeschichten an und für sich, also im Zoo, ja. Es spielt viel im Zoo. Es sind viele Sachen, wo es um Verschwinden und Wiederfinden geht.
Und dazu eine Anmerkung hier aus Köln jetzt von Maria Linzmann.
Ich glaube, es sind wirklich so die existenziellen Themen, die entscheidend sind. Sie sagten es gerade schon. Erfahrungen, die die Kinder selber gemacht haben. Die Angst, wenn man einen Elternteil verliert oder eine geliebte Sache zu verlieren. Das kann Spielzeug sein oder der reale Hund. Das sind Erfahrungen, die Kinder machen, die sehr wichtig für sie sind und die sie dann im Bilderbuch wiederfinden. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Fantasiereisen. Bücher und Bilderbücher, Kinderbücher eröffnen die Möglichkeit, neue Abenteuer zu erleben.
Immer noch getrennt, Kinderbücher Ost und Kinderbücher West. Unser Thema in der Lebenszeit bis 11:30. Und Sie können gerne anrufen und uns Ihre Sichtweise schildern. 00800 4464 4464.
2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, bitte. Und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, 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 obsassa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Pippi Langstrumpf, die macht was. Zwei mal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Immer noch getrennt, Kinderbücher Ost, Kinderbücher West, darum geht es in der Lebenszeit. Gerne auch mit Ihnen, 00800 4464 4464. Das ist unsere Telefonnummer für Ihre Erfahrungen mit Kinderbüchern. Welche Rolle sie spielen bei der Erinnerung an die eigene Kindheit, ans Lebensgefühl von damals und was sie Ihnen heute bedeuten. Per Mail geht's auch, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Gäste, ich nenne sie noch einmal, die Kinderbuchexpertin Maria Linzmann, Kuratorin für Bilderbücher am Mainzer Gutenberg-Museum, dann Katja Lehmann vom Live-Kinderbuchverlag in Leipzig, der vor allem DDR-Kinderbücher verlegt, erfolgreich bis heute, und ebenfalls in Leipzig Christoph Liebach, Design- und Fotografiestudent, der DDR-Kinderbücher sammelt, erst Jahrgang 1990. Und noch zuhört aus Berlin, telefonisch Katrin Pieper, die ehemalige Cheflektorin des Kinderbuchverlags Berlin und Kinderbuchautorin. Eine Hörermail von Caroline Elias zeigt, wie es immer wieder hin und her ging mit Osten und Westen. Also als Ost-West-Kinder, geboren in den 60ern und 70ern, mailt sie uns, hatten wir fast nur Ost-Kinderbücher. Denn der Mindestumtausch von den langen Ferienwochen in Sachsen musste ja gut angelegt werden. Darunter auch ein dickes Vorlesebuch mit Geschichten für den Kindergarten. Unser Vater hat uns jeden Abend eine bis zwei Stunden lang vorgelesen, was übrigens der Tipp für alle Eltern ist. Ein Kinderbuch war Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt von Hannes Hüttner. Löschmeister Wasserhose und Oma Eierschecke zählen zu den Heldinnen der Geschichte. Heute lese ich diese Geschichten selbst vor. Katrin Böttcher möchte ich fragen, die als Hörerin anruft, was ihre Erfahrungen sind mit ihren Kinderbüchern und vielleicht der Ost-West-Vergleich. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also, wie ich schon geschrieben habe, was ich immer lustig finde, ist, dass wir den Oststrubel-Peter halt hatten. Wir hatten auch den alten von morgens, der wieder hieß, aber Hoffmann. Auf jeden Fall hatten wir den Hoffmann.
1845.
Genau, den hatten wir auch, aber den empfanden einige Verwandte als zu hart. Und wir haben auf jeden Fall diesen Oststrubel-Peter sehr geliebt und alles auswendig gekonnt da draus. Und ich habe ja dann, wie gesagt, meine Kinder in Hamburg bekommen und dort auch die Kindergarten- und Vorschulzeit mitgemacht und haben natürlich dann ganz viele Bücher aus dem Westen. Aber den Oststrubel-Peter gab es ja dann wieder und den verschenke ich bis heute immer gern in alle Richtungen, weil der, finde ich, ist wirklich typisch und witzig.
Was ist Ihre Lieblingsgeschichte daraus? Das sind ja mehrere Kapitel.
Angelika war dick und rund und wog schon mehr als 100 Pfund.
Oh, war ja
also
Platz
das ist von
Ende,
der Frau, die immer von dem Kind, was immer so viel gegessen hat. Mhm. Aber auch vom Fernsehverrückten Frank, das war auch so eine tolle Geschichte, weil das hat so gepasst, auch in die heutige Zeit. Ne? Mit dem Fernsehen gucken war ja auch bei unseren Kindern Thema.
Und die Erinnerung daran, glaube ich, funktioniert auch viel über auch noch Verfilmtes. Dann beim kleinen Maulwurf hatten wir es ja schon angesprochen. Katja Lehmann, Sie verlegen das in Leipzig. Frau Böttcher, ich gehe mal an diese Frage ran. 30 Jahre Mauerfall, der findet jetzt auch in vielen Kinder- und Jugendbüchern statt. Morgen zum Beispiel um 16.05 Uhr widmet sich der Deutschlandfunk im Büchermarkt diesem Aspekt. Ja, so mehr Revolutionsstolz wagen, das ist da der Tenor vieler Autoren, die sich eben des Themas 30 Jahre Mauerfall frisch nochmal angenommen haben. Aber davor, was genau kann man heute würdigen für Sie und was ist vielleicht zu Recht vergessen? Frau Böttcher.
Also meine Kinder kriegen davon ja am ehesten mit, dadurch, dass wir das ihnen erzählen, also wie wir das erlebt haben. Ich war zu der Zeit gerade in Leipzig damals, weil ich studiert habe und dann auch da gearbeitet habe. Und daher kennen die das in Kinderbüchern, ist es ja eigentlich, jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen, dass es irgendwo da Thema wäre, diese Ost-West-Sache. Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also stolz, weiß ich nicht. Vergessen könnte man wirklich vielleicht diese, die Kinderbücher so schön so waren. Und wir waren ja sehr zeitig im Kindergarten, aber es gab eben auch sehr, sehr zeitig schon diese diese Prägung auch auf die Armee. Und ich weiß noch, was wir da für Bücher und für Bilder gemalt haben, immer viel mit Soldaten und Armee. Da bin ich ganz froh, dass das heute nicht mehr ist.
Frau Pieper, Sie haben ja auch so ein Wendebuch geschrieben, mindestens eines. Ja, wie gehen Sie daran an das Thema? Was hat sich da verändert, so im Rückblick?
Der Opa. Sie meinen jetzt den Opa und die Einheit, ja?
Ja.
Ja. Ja, eigentlich war das der Versuch, ich halte es hier auch nicht für unbedingt so gelungen, aber es war damals so eine Situation, wo ich dachte, man müsste mal festhalten, so Details in der Beziehung zwischen Großvater und Enkel. Nicht? Und es bricht ja, also es geht ja dann auch um die Nacht, in der die Grenzen geöffnet wurden. Und auch um die Nachfolgen, die relativ schnellen Nachfolgen unter der Erwachsenenwelt. Also eigentlich hat mich gereizt damals der Moment. Der Moment der Verarbeitung und schon mit Blick auf mögliche Konsequenzen und die Frage der Freude der Menschen. Also es geht ja dann am Ende um einen Verwandtschaftstisch, wo sich also auch die Gegner innerhalb der Familie begegnen, erstmalig. Und das ist eigentlich ein richtig ergiebiges Thema. Und wenn man das heute bedenkt, immer noch, immer wieder anders, aber das stimmt noch.
Die Bilderbuchexpertin Maria Linzmann schaltet sich ein.
Ich möchte in dem Zusammenhang, weil das vorher anklang, es gäbe da keine Bilderbücher zu, auf ein wunderbares Bilderbuch von Franziska Gehm und Horst Klein hinweisen, Hüben drüben. Ich glaube, das ist schon im vergangenen Jahr bei Klett Kinderbuch auch in Leipzig erschienen, wo so gegenübergestellt wird, welche Produkte und Spiele man im Westen hatte und was im Osten, was ich mit ganz viel Vergnügen angeguckt habe.
Das Hüben drüben, das spielt ja auch immer wieder mit dem Blick über die Mauer, je nachdem in die Richtung. Ich verabschiede mich mal und bedanke mich ganz herzlich für Ihr erstes Einschalten, Katrin Böttcher, und gebe weiter an Marlies Donat in Dresden. Wie erinnern Sie sich an Ihre Kinderbuchlektüre?
Ja, guten Tag,
hören Sie mich? Hallo Frau Donat, ja, ich höre, ja. Sie sind auf der Sendung.
Hm? Ich bin auf der Sendung. Ja, ich wollte eigentlich mehr auf meine Kinder und Enkel fokussieren. Ich bin 62 und meine Söhne sind 41 und 31. Und mit denen habe ich mir sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, die tolle Literatur, die wir hier im Osten hatten, kindgerecht oder altersgerecht beizubringen oder nahezubringen. Das Ergebnis ist, dass es ganz fantasievolle und kluge junge Menschen geworden sind. Dessen Ergebnis, was ich sagen wollte, ist, dass meine Enkel verlangen, dass ich die Bücher von Papi vorlese, weil die so schön sind und weil es die angeblich nicht mehr gibt, das weiß ich nicht. Also wir hatten so tolle Literatur. Ich spreche jetzt mal aber wirklich von den kleinen Kindern so bis zum Schulalter, ja?
Und das ist jetzt schon die Enkelgeneration, also es tradiert sich.
Das ist die Enkelgeneration. Ich musste die Bücher suchen, die auf dem Boden lagerten. Zum Beispiel, was jetzt auch als DDR-Buch verfilmt wurde, Alfons Zitterbacke. Das kam jetzt vor einem halben Jahr auch in den Kinos. Ein ganz lustiges, tolles Buch über Kindererlebnisse. Die Kinder liegen flach, die Enkelkinder, wenn ich das erzähle, meine Söhne setzen sich hinzu und sagen, Mama, das war so schön.
Frau Pieper in Berlin, es lacht nicht jeder über Alfons Zitterbacke-Witze zwischen Stuttgart und Berlin.
Ja, das ist irre. Ich habe als Kind gelacht, meine Söhne haben als Kinder gelacht und meine Enkel lachen jetzt wieder. Aber wir wollen uns jetzt nicht über Alfons Zitterbacke streiten oder austauschen. Was ich noch sagen möchte, es gab so schöne und gibt es heute auch noch russische Märchen. Also ohne die kann ja eigentlich auch keiner groß werden. Und ich liebe es, mit den Kindern abends zu sitzen und auch russische Märchen zu erzählen. Also das ist wunderbar. Und ich würde prinzipiell überhaupt keinen Unterschied zwischen Ost und West machen. Obschon ich merke, dass ich jetzt für die Kinder, für die Enkelkinder wirklich schaue, dass ich die Bücher kaufe, die ich irgendwo kenne. Das ist irre und da will ich mich jetzt auch mal ein bisschen davon befreien und mir auch mal die neue Literatur anschauen. Ne? Also irgendwie muss man ja auch mal in die Moderne kommen.
Irgendwie geht's weiter. Vielen Dank, Marlies Donat. Da ergänzt sich eine kurze E-Mail von Jan Kinski aus Braunschweig. Ich verschlang die Alexander Wolkow-Reihe, der Zauberer der Smaragdenstadt und der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten. Das bleibt und ist doch nicht so gealtert, Frau Pieper? Woran liegt das denn?
Also das ist ein Grundthema. Das ist das, was vorhin noch angesprochen wurde, die Fantasie Und der Autor, da müssen Sie mal, Katja Lehmann, das ist ja sozusagen einer der Standardbücher bei Life. Neben dem Maulwurf ist der Urfin, die Urfin-Gestalt, also programmführend gewesen lange Zeit, nicht? Und es ist natürlich wie bei Alice, es ist also der Blick in die Fantasiewelt, in die Wunderwelt, das passiert unglaublich viel. Und das auf Buchseiten, wenn Sie so wollen, sitzen die heute vor dem Tablet und gucken sich Ähnliches an. Es funktioniert einfach, dieser Eingriff und dieser Einbruch in Wunderwelten. Und ja, nicht? Da kann man mit den Erwachsenen auch ganz auf der sicheren Seite sein. Das schon.
Frau Pieper, ich möchte eine abschließende Frage vielleicht an Sie stellen. Mit wie viel Liebe entstehen denn eigentlich Kinderbücher? Gibt es da einen großen Unterschied? Weil Sie waren ja auch im Verlag tätig die ganze Zeit als Lektorin, sind es ja bis heute für Life.
Ich weiß nicht, ob man davon Liebe sprechen kann. Also ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Es geht eigentlich, für mich hat das immer, war wichtig, Qualität zu bringen. Natürlich ist, ich will mal sagen, wenn man Bilderbücher, das heißt ja nicht umsonst, das Bilderbuch ist das schönste Kind unter den Kinderbüchern. Aber man hat natürlich eine gewisse Beziehung zu den Genres. Und da ist das Bilderbuch mit der Grafik eben, ist ganz nah dran. Und dann gilt dieser verdammte Satz, das ist schön oder das ist nicht schön. Daran hängen fast manchmal Illustratoren-Schicksale. Aber es regiert eben nicht. Und der Einbruch in, oder sagen wir mal, das Rauskommen aus der Realität in die schöne Welt der Fantasie, das ist eben doch immer wie ein großes Wunder. Und wenn es gut gemacht ist, dann klappt das eben über Jahrhunderte, wie man weiß.
Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag, für die Kinderbuchliteratur und auch für unsere Lebenszeitsendung. Katrin Pieper in Berlin. Auf Wiederhören. Reinhard Büst aus Dresden ruft uns an. Sie sind 66 Jahre alt, lese ich auf dem Monitor. Ja. Und Ihre Mutter hat Ihnen sehr viel vorgelesen, Herr Büst.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Der Name Alfons Zitterbacke ist jetzt schon gefallen. Und da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich diese Bücher verschlungen habe. Das war nämlich etwas ganz Besonderes in der sozialistischen Schulwelt, die ja eigentlich darauf ausgerichtet war, ein positives, ein 100% harmonisches Bild der Gesellschaft darzustellen. Und der
Lernkollektive.
Der Alfons Zitterbacke war ein richtiger Lausbub, der viel so typische Streiche gemacht hat. Und das hatte so ein leicht defätistischen Klang manchmal, und an diesen defätistischen Unterton hat man sich doch insgeheim sehr erfreut. Dann, meine Mutter hat uns sehr viel vorgelesen, da ist mir ein Buch in Erinnerung geblieben, das ich interessanterweise jetzt wiederbekommen habe und meinen Enkeln präsentiere. Das ist die Mume Mirl, ein ungarisches Buch, das einem Kind sehr gut ein bisschen so Empathie vermittelt. Ja.
Das nehme ich mal als Beispiel, Herr Büst, für dieses Buch, das Ungarische, und schalt mal gerne die Katja Lehmann wieder ein. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn Sie mal in Ihr Verlagsprogramm gucken, mit osteuropäischen Schriftstellern oder mittelosteuropäischen Schriftstellern?
Ja, also zu TF haben wir ja auf jeden Fall die lustigen Geschichten. Das kennen auch sehr, sehr viele.
Sind Sie auch ein rein osteuropäisch-ostdeutscher Verlag oder haben Sie auch eine Ausnahme oder so im Verlagsprogramm?
Wir haben auch Ausnahmen auf jeden Fall. Wir haben Eno Raut, die drei lustigen Gesellen. Ferdinand kennt auch viele, die Abenteuer des kleinen Ferdinand, die Ameise. Wir haben eigentlich durchweg hauptsächlich den kleinen Maulwurf natürlich, aber wir haben auch neuere Literatur. Genau, Alfons Zitterbacke natürlich, ja.
Wie ist es denn eigentlich mit der Belastetheit oder eben Unbelastetheit von der SED-Vergangenheit? Wenn wir jetzt Sie und den Herrn Liebach nehmen als Jahr 1990, Sie haben doch sicherlich so einen unkomplizierten Zugang zu DDR-Büchern. Stolpern Sie da manchmal doch über inhaltliche Sachen, wo Sie sagen, oh, naja, das ist eindeutig Sozialismus, Fünfjahresplan?
Also was ich da gesehen hatte, und da bin ich natürlich nicht ganz, also klar, ich bin 90 geboren, aber man kriegt ja diese Bildwelten auch mit. Das ist natürlich immer der erhobene Zeigefinger, den gibt's, aber den gibt's nicht oft. Oder besser gesagt, diese Exaktheit, diese Ordnung, dass wenn, ich sag mal, diese Moral, wenn was gut erfüllt wurde oder wenn es im Rahmen des war, dieser Fleiß, diese Leistungsbereitschaft, dann wurde das auch honoriert irgendwie im Buch oft. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch, um die kleine bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt zu nehmen, diese extreme Aufopferung, ja, also diese die Feuerwehr, die nie zur Pause kommt, immer wenn gerade alle in die Pause gehen wollen und in ihre Stulle, in ihr belegtes Brötchen beißen wollen, klingelt das Telefon und die müssen gleich sofort rennen und machen das auch. Und wer natürlich dafür auch von der Gesellschaft, also von denjenigen, die dann Hilfe bedürften in diesem Buch, auch gewürdigt oder bedankt, wie der kleine Meier, der dann die Eierschecke bekommt, von der Oma Eierschecke zum Dank. Und also dieses wenn Leistung erbracht wurde und im Übermaß auch, dann wird es auch honoriert, man bekommt was. Oder bestes Beispiel auch der Hirsch Heinrich, der dann aus dem Zoo flieht, weil er natürlich der kommt aus China nach Europa, ist dann in diesem Tierpark und möchte wieder zurück, weil Weihnachten ist und niemand ihn besucht, und kommt dann auf Umwegen allerdings wieder in den Zoo zurück und freut sich allerdings auch, weil er Heimweh hatte, dann wieder nach dem Zoo, und der Wärter dann dasteht in der Szene, der Hirsch Heinrich kommt dann wieder an, stolziert, und der Zoo-Direktor dann einfach nur eine Liste in der Hand hat, einen Strich macht, sich bedankt und der Hirsch Heinrich reinläuft. Also sprich, schon fast wie eine Arbeitssituation, kann man, also wirkt es für mich von heute, dass man sozusagen die Stichuhr oder wie auch immer, also man hat irgendwas erfüllt und man bekommt dafür aber auch einen Dank. Und das hatte ich schon öfters in Büchern vorgefunden, diese Moral, die damit schwingt.
Ich schalte gerne nochmal Herrn Reinhard Büster aus Dresden ein, wenn Sie das so hören, wie Herr Liebach das so schildert. Hören Sie das genauso oder ist durch Ihren Altersunterschied ein kleiner Unterschied?
Nö, ich sehe das ganz genauso. Ich habe noch eine ganz wichtige Bemerkung, die mir sehr wichtig ist. Ich möchte gerne die Kinderbuchgestalterin Ingeborg Meyer-Rey erwähnen, die also sehr viel Kinderbilderbücher, also für das frühere Lebensalter geschaffen hat und die auch von den Kindergärten empfohlen worden ist. Von der haben wir sehr viel gehabt zu Hause, vorgelesen, und das sind auch oft Bücher, die wir bis heute aufheben, um sie dann unseren Enkeln vorzulesen.
Vielen Dank, Herr Büst, für Ihr sich einschalten. Maria Linzmann hier in Köln hat heftig genickt bei diesem Titel auch.
Weil ich auch Ingeborg Meyer-Rey sehr schätze. Das neugierige Entlein ist ja auch so ein Titel, der immer gern dann genannt wird. Und ich wollte zu dem Thema vorher noch mal sagen, ich weiß nicht, ob das eher so unsere Westsicht ist. Es ist ja nicht so, dass die DDR-Kinderliteratur grundsätzlich ideologisch geprägt war. Es gab einige Titel, die auch Schullektüre waren, wo das auf jeden Fall zutraf. Aber meist wurden ja auch Themen behandelt, die hier im Westen auch behandelt wurden.
Timo und sein Trupp kommt, wenn, dann genau, am Rande vor. Die 00800-4464-4464 gewählt hat Renate Schmelz. Ich lese bei Ihnen, hallo Frau Schmelz, in der DDR aufgewachsen, heute Bielefeld.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, die Kinderbücher Ost-West sind unser Thema. Was ist denn da Ihre Anmerkung?
Ja, das gefiel mir heute, dass Sie dazu eine Sendung machen, weil ja auch morgen ja der 9. November ist und ich bin vor 36 Jahren am 9. November mit Mann und zwei Kindern in den Westen gekommen und habe auch ein paar Bücher mitgenommen.
Und konnten Sie ausreisen, also offiziell?
Ja, nach langem warten und Anträgen und so. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Da fiel mir heute bei Ihrer Sendung fiel mir einmal ein, dass meine Lieblingsliteratur, das ist jetzt nicht so DDR-spezifisch oder speziell, die Brüder Grimm waren. Also die habe ich vor und zurück gelesen, bis ich sie wirklich auswendig konnte. Und dann bekam ich mal zu Weihnachten das Birliban-Buch. Das ist von einem tschechischen Autor, von Eduard Petischka. Und das hat mich immer so begleitet, weil das ist so ein kleiner Junge, der nicht aufräumen will, ziemlich faul ist und immer von seiner Mutti dann irgendwie gelockt wird und dann irgendwann so aufräumt, dass er seinem Lieblingshasen das Ohr abreißt und dann beginnt die abenteuerliche Reise, wie er dieses Ohr wieder kriegt. Und das zieht sich so als Faden durch das Buch und das habe ich neulich versucht, mal meiner Enkelin mit 5,5 Jahren vorzulesen. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie gar nicht mehr so die kindliche Sprache, die heute in den Kinderbüchern ist. Also das ist schon, das hat nicht so gleich das Interesse geweckt, obwohl ich das damals mit 5, 6 Jahren geliebt habe oder auch später, als ich selber lesen konnte. Ja, da habe ich gedacht, ja gut, aber ich versuche es immer wieder als Vorlesegeschichte mal ihr vorzutragen oder auch den anderen Enkeln, die ja auch in das Alter kommen. Also das war so meine Intuition jetzt zu dem Birliban, weil sie ja auch sagten Ost-West-Bücher.
Ja, aber es kann ja sein, dass da so eine Art Widerstand dann auftaucht, dass die Enkeltochter unruhig wird, dass ihr vielleicht die Sätze zu kompliziert sind, sie nicht richtig reinziehen. Frau Linzmann, Sie sind ja nur auch an der Universität, haben ja auch eine Professur. Wie gehen Sie denn da um mit dem Sprachwandel? Was ist denn da der Tipp? Frei erzählen? Fantasieren?
Frei erzählen ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, weil das viel direkter die Kinder man dann ansprechen kann und auch auf die jeweilige Stimmung reagieren kann. Aber es ist richtig, weil sie dass sich sehr viel da geändert hat. Ich finde besonders deutlich, Sie sprachen ja eben auch den Film an. Wird das im Film, wenn man diese, ich gebe zu, dass ich sehr geliebt habe, die 60er-Jahre-Verfilmung von Astrid Lindgren. Wenn man die heute sieht, die sind so unglaublich ruhig und langsam. Das ist ein ganz anderes Schnittverhalten, als wir das kennen, auch als die Videoclip-Generation das kennt, wo es viel schneller hintereinander geschnitten wird. Da hat sich in der Tat sehr viel geändert.
Vielen Dank, Frau Schmelz, für Ihren Anruf aus Bielefeld. Ich lese noch ein paar Hörer-Mails vor von Thorsten Kohlschein. Heute, Zwickau, schreibt er: Ich erinnere mich sehr gut an das Kinderbuch Das Rote Haus in einer kleinen Stadt von Elisabeth Borchers. Es ist aus meiner heutigen Sicht ein brillanter Versuch, Kindern im Grundschulalter zu erklären, wie Totalitarismus entsteht. Überflüssig zu erwähnen, dass es in Westdeutschland erschienen ist. Ja, vielleicht doch nicht ganz so überflüssig. Ich erinnere mich sehr intensiv an die Lektüre der Bücher von Astrid Lindgren. Das begann schon mit 3, als ich mit meinem damaligen besten Freund Martin und dessen Mutter die Gebrüder Löwenherz von Astrid Lindgren vorgelesen bekam, schreibt Afra Korfmann. Ja, Lindgren, greifen wir uns doch das nochmal als Beispiel heraus. Vielleicht auch Sie, Frau Lehmann. Das war auch Ihr erstes Buch, obwohl Sie in der DDR groß, also nein, nicht in der DDR, Nachwendezeit ja groß geworden sind.
Genau, also jetzt nicht mein allererstes Buch, aber eins der Bücher, die mich am meisten als Kind beschäftigt hat und was ich am meisten auf jeden Fall gelesen habe. Genau.
Aber das war sozusagen Bückware. Es gab Lizenzen auch für den DDR-Kinderbuchmarkt und man konnte es dann mit Glück auch in DDR-Kinderbuchläden kaufen. Buchläden kaufen.
Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wann ich das zum ersten Mal bekommen habe. Mhm. Beziehungsweise, wann ich das gelesen habe, genau. Mhm. Aber
Ottfried Preußler findet sich zum Beispiel auch in Ihrem Verlagsprogramm?
Ja, der hat einen Titel bei uns übersetzt. Genau, Kater Schnurr mit den blauen Augen. Also er hat es bearbeitet und übersetzt. Da gab es dann schon irgendwie so eine Zusammenarbeit, genau.
Vor den Nachrichten gebe ich nochmal kurz unsere Telefonnummer durch: 00800 4464 4464. Da erreichen Sie die Lebenszeit auch per Mail: lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Immer noch getrennt: Kinderbücher Ost, Kinderbücher West. Ihre Erfahrung ist gefragt.
Michel war ein lauser Junge aus einem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Unter seinen Streichen litten Vater, Mutter wieder, auch die brave Lina und auch die Lehrerin.
Wir sind zurück. Die Lebenszeit mit Henning Hubert am Mikrofon zum Thema Kinderbücher Ost, Kinderbücher West. Die Gäste: die Kinderbuchexpertin Maria Linzmann, dann die Buchhändlerin Katja Lehmann vom Live Kinderbuchverlag und ebenfalls in Leipzig der Kinderbuchsammler Christoph Liebach, Fotografiestudent an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Sie erreichen uns mit Ihren Kinderbuchgeschichten, Bilderbuchgeschichten unter der 00800 4464 4464. Viele Mails haben uns erreicht, hier ausschnittshaft ein paar Stimmen in Textform. Magda Kirndörfer schreibt: unvergesslich ist mir Heidi von Johanna Spyri. Ich komme aus Norddeutschland und war fasziniert von der Bergwelt, dem Rauschen der Bäume hinter dem Haus des Almöhi, das später mit dem Verkehrslärm in Frankfurt verwechselt wird. Ich glaube, dieses Buch hat mir die Sehnsucht nach Happy End manifestiert. Lutz Weinert aus Büsingen am Hochrhein, Deutschlands einzige Exklave, sagt: meine Eltern, Vater und Mutter, haben mir Geschichten eher nacherzählt als vorgelesen. Darunter war der Schimmelreiter. Das muss mich dauerhaft beeinflusst haben, denn schließlich heißt einer meiner Söhne Hauke. Und auch ich habe meinen Kindern Geschichten eher erzählt als vorgelesen. Veit Schago aus Dresden meldet uns: ich wurde 1963 in der DDR geboren und bin da auch aufgewachsen. Die DDR-Comics, Mosaik und Atze, letztere hatte oft ideologisch gefärbte Bildgeschichten, sammelte ich bis ins Erwachsenenalter. Der Comic, Frau Linzmann, Stiefkind bei der Erinnerung bei unserem Thema. Jetzt reden wir erst nach einer Stunde darüber.
Scheint so. Dabei, das hat auch mit der Bewertung des Comics zu tun. In Deutschland war der Comic, im Westen vor allen Dingen, war der Comic viele Jahre nicht in pädagogischen Kreisen, galt er als wenig anspruchsvoll. Ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, dass bis in die 50er Jahre hinein man bei manchen Jugendämtern 5 Comics gegen ein gutes Jugendbuch umtauschen konnte. Und dass auch meine Eltern immer Angst hatten, wenn ich Comic lese, würde ich nur noch in Krachbum-Krabung-Sprache sprechen. Und deswegen bei uns Comics auch nicht gern gesehen waren.
Ja, Kabum statt Trauen für wahr. Bei mir waren es die Aberfaxe zu Hause, bei der Oma die Digidax. Wie bewerten Sie das? Haben Sie eine Haltung dazu zu den Comics in Leipzig? Herr Liebach?
Also mit Comic habe ich mich, muss ich zugeben, nicht wirklich bis jetzt beschäftigt. Auch diese Reihe, die Mosaik, habe ich nicht in meinem Sammelbestand und habe mich auch, muss ich zugeben, nicht sonderlich bis jetzt interessiert. Das liegt aber vielleicht wirklich auch, wie man rangeführt wird. Und ich hatte wirklich in meiner Kindheit wenig Kontakt zu Comics und habe mich da auch nicht wirklich weiter interessiert. Wobei ich zugeben muss, dass ich auf der grafischen Ebene auch vieles bewundere. Gerade diese szenerische und auch dieses cineastische Momente, wo man wirklich dann nachvollziehen kann, wie sich Sachen entwickeln, wie sich Charaktere bewegen und im Raum auch. Und das geht natürlich mit den meisten Kinderbüchern, die großflächig zwar illustriert sind, in dem Maß nicht. Aber ich bin dann doch mehr in diesen großformatigen Bildwelten als in diesen kleinteiligen Szenen.
Vielleicht ist das ja auch die Welt von unserem Hörer Andreas Warschau. Sie rufen uns aus Dresden an. Sie haben die 00800 4464 4464 gewählt. Hallo, Herr Warschau.
Hallo.
Sie sind Kindergartenleiter. Die Bücher, ja. Was ist bei Ihnen gefragt? Was präsentieren Sie den Kindern?
Also unsere eigentlich Bilder aus oder Bücher aus beiden Welten. Ich würde gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Ost und West. Ich bin der Meinung, dass auf beiden Seiten Deutschlands hervorragende Kinderliteratur entstanden ist. Und also die Klassiker aus der DDR wie aus der Feuerwehr oder Kaffee kalt und Alfons Zitterberg oder so wird bei uns genauso gelesen wie Ottfried Preußler oder Astrid Lindgren. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man überhaupt liest. Und das ist was man eigentlich immer wieder betonen muss, dass es nie reicht, irgendwie eine CD einzulegen und die Kinder hören zu lassen, sondern dass der Prozess des Vorlesens eigentlich das Entscheidende ist. Und das tun wir im Rahmen unserer Möglichkeit natürlich auch im Kindergarten und das tue ich auch zu Hause bei mir.
Wie stellt sich das denn ein, die Stimmung dafür? Was muss da alles stimmen dafür, dass man die Ohren aufgesperrt hat?
Naja, es muss halt eine ruhige Umgebung geschaffen werden. Das ist natürlich bei einem schlechten Betreuungsschlüssel, wie er gerade in Sachsen im Kindergarten herrscht, nicht ganz so einfach. Aber meine Kolleginnen und Kollegen sind da schon auch sehr engagiert. Man muss ein Bewusstsein dafür hervorrufen, dass Lesen wichtig ist überhaupt. Es steht jetzt wieder der große Vorlesetag nächste Woche im Raum. Da engagieren wir auch Eltern dazu, die in die Einrichtung kommen und wo man dann überall in allen Ecken des Kindergartens Krippchen findet, wo vorgelesen wird. Das spielt schon eine große Rolle bei uns. Also man muss einfach die Gruppengrößen versuchen, so klein wie möglich zu halten. Und das da kann man auch eine gute Vorlesesituation schaffen.
Und es funktioniert. Also Hunger ist da, ja. Die Ohren gespitzt.
Ja, auf jeden Fall, na klar. Also Kinder genießen das, wenn ihnen vorgelesen wird, das schafft eben auch eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man einfach nur ein Filmchen sieht oder eine CD hört. Die hängen an unseren Lippen. Also Kinder sind durstig nach Literatur. Das ist schon immer noch so.
Was da der Herr Warschau schildert, Katja Lehmann, wie wirkt sich das denn auch aus für Sie? Digitalisierung ist für jede Branche eine Frage, Herausforderung, vielleicht Chance. Mhm. Wie sieht es bei Ihnen im Verlagsprogramm aus? Gibt es auch was fürs Kindle?
Nein, bisher noch nicht. Also wir schließen das nicht komplett aus, aber für uns ist das jetzt erstmal noch kein Thema und die Nachfrage ist dahingehend jetzt bei uns jetzt auch nicht so akut. Und ich würde ihm auch gerne zustimmen, dem
Herrn Warschau.
Genau, dass halt wirklich die Kinder, also das habe ich auch das Gefühl, hungrig nach Literatur sind und hungrig nach vorgelesen bekommen und diese schöne Atmosphäre schaffen. Und weil ich das selber auch so, weil ich selber auch viel vorlese, auch in Kindergärten und Schulen und das wirklich so erfahre, dass das so dankbar und toll angenommen wird. Und genau, und diese Digitalisierung ist für uns jetzt noch kein Thema. Aber wir schließen es auch nicht aus. Wir sehen.
Wenn es ins gedruckte Buch reingeht, vielleicht die Drucktechniken, die Druckfarben, ja auch Frau Linzmann, oder nochmal zurückgefragt nach Dresdner Warschau. Greifen Kinder zu knallig bunten Büchern schneller oder braucht es das gar nicht unbedingt? Diese bunte Welt, diese schrille, glitzernde Welt, also, das haben wir ja auch.
Nee, also knallig, bunt, glitzernd, schrill eher nicht. Farbig muss es schon sein und optisch ansprechend. Das war, glaube ich, auch ein großer Vorzug von in der DDR verlegter Kinderliteratur, dass das mit großer Sorgfalt ausgestattet wurde. Aber wenn ich auch meine eigenen Kinder beobachte, also bei mir sind die Kinderzimmer voll mit Bücherregalen, also auch unser Wohnzimmer. Es ist wichtig, eine Auswahl zu haben und dann fängt man an zu schmökern und dann auch in der Bibliothek so, da brauchst du auch Leseecken, wo man halt mal sich in Sachen rein vertiefen kann. Und da kommt es weniger darauf an, dass es knallig bunt ist, sondern es kommt darauf an, dass man Zeit hat, allen Dingen.
Und ich finde noch was Zweites wichtig. Ich glaube, dass Kinder auch lachen wollen in Büchern. Das möchte ich noch mal betonen, dass es nicht um die Knalligkeit geht, sondern darum, dass Kinder sich darin wiederfinden. Und Kinder haben ihren eigenen Humor, dass Kinder auch mal lachen können dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können wir jetzt Hörerfragen machen. Rainer Beversdorf aus Lübeck fragt, Herr Warschau, vielleicht hören Sie besonders zu. Man hört immer wieder, dass im Rahmen sozialistischer Früherziehung, sei es in Kindergärten oder Krippen, diese eine gewisse Bedeutung hatte. Geschah dies auch unter Zuhilfenahme von Kinder- und Jugendliteratur, also sozialistische Früherziehung?
Also dazu muss ich sagen, ich bin erst nach der Wende in den Kindergartenbereich eingestiegen und da kann ich zu DDR-Zeiten wenig dazu sagen. Aber auch in meinem Bücherregal zu Hause, ich schmeiße ja überhaupt keine Bücher weg, stehen noch Bücher aus alter DDR-Zeit, die, wenn ich die anfange, meinen Kindern vorzulesen, dann muss ich gucken, dass ich bestimmte Textpassagen gar nicht mit vorlese, weil das schon ein Stück Indoktrinierung mit beinhaltet. Aber ich glaube, dass das... Ich will da mir kein Urteil erlauben über DDR-Zeiten.
Das wäre okay, aber zwischen den Zeilen kann man doch hören, ja, Frau Linzmann. Und wenn wir auf dieses abgeschlossene Kapitel gucken, vielleicht auch mit Herrn Liebach in Leipzig zusammen, wir reden hauptsächlich doch übers Bilderbuch und wenig dann übers Jugendbuch. Das scheint dann doch eher Geschichte zu sein.
Es gab natürlich diese DDR-Schullektüre wie Timo und sein Trupp oder Wie der Stahl gehärtet wurde, die sehr stark auch die Jugendlichen und die Kinder ihnen aufzeigen sollten, wie sie ihren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus leiten konnten. Da gab es schon eine Indoktrinierung. Aber wenn man die frühen Pappbilderbücher anguckt aus der DDR, die es da auch gab, das sind ähnliche Themen wie bei uns. Das sind Tiere, Spiel zu Hause, alltägliche Geschichten. Deswegen glaube ich, dass das diese Indoktrinierung, wenn überhaupt, erst später eingesetzt hat. Aber ich finde es auch auffällig, dass jetzt sehr viele Hörerinnen und Hörer mit einer Ostvergangenheit angerufen haben. Denn wir hatten ja auch bei uns im Westen so wunderbare Bilderbücher. Sie hatten ja auch schon Janosch zitiert. Wenn ich mit meinen Studenten heute rede, staune ich immer, welche Bücher da noch neben Janosch vor allen Dingen auch Erik Kahle mit der kleinen Raupe Nimmersatt oder Leute wie Leo Leoni, die auch bei den heutigen Studenten noch unglaublich präsent sind, um auch mal hier die Qualität unserer Bilderbücher aus dem Westen hochzuhalten.
Klingelt da was bei Ihnen, Herr Liebach, Jahrgang 1990, Leipziger jetzt, Gera gebürtig?
Also ich will noch mal drauf sagen, also diese Bücher, die ich ja auch sammle, die sind natürlich auch alle für eine Altersklasse von 5 bis 8 sind die empfohlen. Also von daher natürlich die großen Bildwelten, die da der Kinderbuchverlag auch meist verlegt hat, waren für unter 10-Jährige oft. Aber musste auch unterstreichen, also diese Indoktrinierung war da nicht so stark, weil es sind wirklich oft Geschichten, die, ich habe ja schon erwähnt, ja, die Moral spielt eine Rolle, aber es sind alles in dem Umfeld passierende Geschichten oder Fantasiegeschichten, die jetzt nicht politisiert groß sind oder wenn, dann nur wirklich nur im Rande. Das ist mir jetzt überhaupt nicht so groß aufgefallen. Ja.
Und was war für Sie, wenn das jetzt ein abgeschlossenes Sammlungsgebiet ja nun ist, durch den Mauerfall vor 30 Jahren, was war so die Kreativphase für Sie, wo Sie auch sagen, jetzt als Fotografie, als Buchdruck, Schwärmer und Student, das war vielleicht wirklich eine kreative Zeit?
Was mir aufgefallen ist, und das ist natürlich, der Kinderbuchverlag wurde ja 1949 gegründet und 1975 dann hat er ganz viele andere Verlage fusioniert, die noch existierten in der DDR, kleine Kinderbuchverlage. Und bevor dieser große Fusionierung stattfand, hat der Kinderbuchverlag, fand ich, in den 60er Jahren bis Mitte der 70er Jahren die Sachen produziert. Da war auch der Fred Rodian, das ist ein relativ bekannter Schriftsteller in der DDR für Kinderliteratur gewesen, der auch später dann den Kinderbuchverlag übernommen hatte als Direktor. Der hat sehr viel geschrieben in der Zeit und in diese Bücher, in diese Bildwelten, die da illustriert wurden, die dann auch später in 10., 15. Auflage dann auch noch in den 80er Jahren verlegt wurden, die sind dann doch maßgeblich irgendwie prägend für den Kinderbuchverlag auch im Nachhinein oder für die Edition, die ich auch sammle. Die 60er Jahre bis Mitte der 70er, woran das liegt, da gibt es ganz viele Gründe. Natürlich auch in der Entstehungszeit der DDR oder Entwicklungszeit, das sieht man auch im Design generell, auch im Alltagsgestaltung, in dem wahrscheinlich dem Fortschrittsglauben auch noch, der da in der Zeit stärker in der Gesellschaft da war. Und natürlich aus diesen Möglichkeiten, aus dem Mangel etwas zu schaffen. Die Plastik kam rein als neuer Stoff. Die Bücher, die auch gedruckt und verlegt wurden, die waren auf einmal möglich, farbig, in großen, mit Lichtdruck und mit allem Möglichen in großen Auflagen zu verlegen. Relativ günstig. Und ich glaube, diese Produktion und dieser Fortschritt glauben und dieses Verändern wollen, das war in den 60er Jahren wahrscheinlich noch stärker, woraus auch resultiert, dass die Motivation der Illustratoren und der Schriftsteller eventuell noch eine andere war.
Und sie konnten ja auch offenbar auch drauf losproduzieren, also genügend Papier gab es, also es war natürlich letztlich ideologisch auch ausgerichtet. Hier schreibt zum Beispiel Thorsten Kohlschein uns eine Mail: Es mag sein, dass die Kinderbuchliteratur in der DDR nicht durchweg ideologisch geprägt war. Eins war sie allemal durchgängig, staatlich geprüft. Das war ein Konzept, da die Serien immer wieder aufzulegen. Rita Goldschmidt, ich lese mal noch eine weitere Mail vor, schreibt uns: Nach der Wende war das Spektrum, aber auch die Verantwortung größer. Jeder kann auswählen, was er seinen Kindern vermitteln will. Ich habe unseren Bücherschrank ergänzt um folgende Bücher: Der Gryffalo, Der kleine Rabe, die Serie, Walter Moers, 7,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Alle sind wertvolle Bücher. Ich möchte das Ost und West gar nicht mehr so ausdrücken. Ja, Bücher von Jules Verne, Karl May oder auch Heidi gab es nicht, schreibt Alexander Freitag, jetzt Bremen, vormals Wernigerode. Ich bekam diese Bücher von meiner Tante und musste erst einmal altdeutsche Druckschrift lernen, um diese lesen zu können. Ja, also das knappe Gut und auch Dinge, die sich aus der Zeit vor 49 rüber transportiert haben. Ein Eindruck von unserer Hörerin Ismene Paulsen aus Franken können wir jetzt noch gerne nehmen. Sie haben die 00800 4464 4464 gewählt in unserer Lebenszeit. Hallo Frau Paulsen.
Ja, ich hatte angerufen, um zu sagen, wie sehr einfach ein diese Bilder, diese Bücher so prägen können, was ich so als Kind hatte. Also einmal hatte ich bin Jahrgang 63, ich hatte auch so tolle Bücher wie Frederik schon oder Mein Esel Benjamin, aber ich hatte auch ein ganz uraltes Buch, das hieß Mein Hänschen im Blaubeerwald, war wirklich wahrscheinlich aus den 20er, 30er Jahren. Ein unmögliches Frauenbild und Männerbild, ganz klar. Also das müssen wir jetzt einfach zur Seite schieben. Aber das war so eine Fantasiewelt. Der Hänschen, weil der Blaubeeren sucht und keine findet, wird dann vom Blaubeerkönig ganz klein gemacht und ganz, ganz klein gezaubert und erlebt dann diese ganze Welt wie eine Wunderwelt durch den Wald. Und das ist wirklich bis heute, wenn ich in den Wald gehe und ich sehe das Moos, dann stelle ich mir vor, wie so kleine Ameisen das so erleben. Das fand ich einfach ganz eindrücklich. Das hat mich sehr geprägt. Und ein anderes Buch, was anderes wollte ich noch erzählen, was mich sehr geprägt. Also, ist es so, ich sehe Zahlen farbig und räumlich. Und das hat sicher nichts mit dem Buch zu tun, aber welche Farben ich habe, das hat mit Sicherheit mit einem Zahlenbuch, das ich eben als kleines Kind hatte. Deswegen ist für mich die 2 ist gelb, die 1 ist weiß, die 9 ist rot und so weiter. Das ist wirklich geprägt durch diese Zahlen in diesem Bilderbuch früher. So sehr, das muss ich wirklich so sagen.
Vielen Dank, Frau Paulsen.
Das wollte ich einfach erzählen.
Sie als Synästhetikerin und Ihre Kinder lesen heute anders?
Natürlich. Meinen Kindern habe ich ganz andere. Bei meinen Kindern, Mein Esel Benjamin habe ich ihnen natürlich auch gezeigt. Aber auch zum Beispiel solche Dinge wie jetzt, ich habe meine Kinder per Hausgeburt gekriegt, dann habe ich ihnen natürlich das Buch Meine Schwester kommt zur Welt oder solche Sachen, die halt dann auch zu dem Thema gepasst haben. Bei uns war Thema Wut wichtig, also haben wir viele Bücher, Anna und die Wut oder so gelesen, Tom und die Zeit, Patterson. Ganz unterschiedliche solche Bücher, die Kiste.
Und Sie haben das so präsent vor Augen oder stehen Sie direkt an Ihrem Bücherregal gerade?
Nee, also ein paar habe ich vor Augen, aber ich habe auch im Bücherregal nochmal geguckt, was hatten wir denn damals so?
Scheint man nicht wegzuschmeißen, es kommt nichts weg.
Nein, nee. Also natürlich kommen welche weg, aber die man wichtig findet oder die einem gut gefällt und die schön sind. Also ich weiß nicht, es gibt ein Buch Fünfter sein, das einfach ästhetisch schön, wo einfach immer wartet. Das ist einfach schöne Bücher, die würde ich nie wegwerfen, nie.
Ja, vielen Dank, Frau Paulsen, dass Sie sich bei uns eingeschaltet haben. Frau Linzmann, angedeutet war da kurz so das Männer-Frauen-Bild von den alten Schwarten, sage ich jetzt mal zugespitzt, das stimmt nicht mehr. Was ist denn dann da doch so, dass man immer wieder aussortieren muss oder es mit einem Filter lesen muss? Wie verändert sich denn die Lektüre?
Ich glaube, mit zunehmendem Alter entwickelt man ja auch ein Bewusstsein für die historischen Umstände und sieht solche Bilderbücher dann heute, auch wenn uns das Frauenbild oder das Geschlechterbild nicht mehr gefällt, auch anders und kann das eher einordnen.
Felix Rosenberger begrüße ich aus Wiesbaden, rufen Sie uns an. Hallo Herr Rosenberger, Sie sind auch einer mit Ost-West-Biografie oder Ost-West-Ost-Biografie?
Ganz genau, schönen guten Morgen an die Runde. Ähnlich wie eine Vorrednerin ist es bei mir, dass meine Familie in meiner Kindheit ausgereist ist, noch vor dem Mauerfall. Und ich daher auch sowohl die ostdeutsche Kinderliteratur als auch die westdeutsche Kinderliteratur kennengelernt habe. Auch ich habe noch einige Bücher, die mir in meiner Kindheit besonders gut gefallen haben, aus der DDR. Heute noch zu Hause, die wurden dann quasi in Päckchen schon vorab versandt, sage ich mal, in Ersehnung der Ausreise. Und ich lese also sowohl diese DDR-Bücher mit meinen Kindern als auch westdeutsche Kinderliteratur und auch ich möchte sagen, ganz klar an der Stelle, es gab also auf beiden Seiten, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, hervorragende Kinderbücher. Also da gab es kaum qualitative Unterschiede, würde ich sagen. Was mir jetzt noch in Erinnerung ist, beziehungsweise was mir jetzt wieder aufgefallen ist, da habe ich ein ganz bestimmtes Buch in Erinnerung. Das ist Lütt Matten und die weiße Muschel. Das hat wohl auch einen Preis gewonnen in den 60er Jahren, Nationalpreis in der DDR. Wenn ich mir das heute anschaue, ist es doch sehr stark auch geprägt durch diese sozialistische Terminologie. Also da kommen solche Begrifflichkeiten vor aus der sozialistischen Gesellschaftspolitik, auch so Funktionen in Betrieben, ohne dass ich die jetzt näher benennen könnte, diese Begriffe. Aber das ist mir doch stark aufgefallen. Aber auch gab es davon vollkommen freie Literatur, wie beispielsweise die tollen Geschichten von Peter Hacks, die mir noch in Erinnerung sind, oder auch ein tolles Buch, das mir in Erinnerung ist, Detektiv Pinky, das ich gerade mit meinem Sohn lese. Das spielt fiktiv in den USA, was auch sehr interessant ist, weil es die ostdeutsche Perspektive auf die USA völlig nach meinem Dafürhalten völlig ungefärbt widerspiegelt oder gibt. Das war doch sehr schön. Aber ich lese auch mit meinen Kindern die tollen Kinderbücher von Ottfried Preußler insbesondere im Moment.
Und sind Sie das, der vorliest, oder Ihre Partnerin, die Mutter?
Sowohl als auch. Ich würde mal sagen, ich habe so ein bisschen die längere Ausdauer, auch stimmlich beim Vorlesen, aber wir lesen beide vor, wenn die Kinder das wollen, und oftmals regen wir das auch an zu lesen. Und was ich auch gerne noch sagen wollte, was mir jetzt heutzutage auffällt, dass es unheimlich viele tolle Kinderbücher gibt, auch vor allen Dingen ganz toll illustrierte Kinderbücher. Ganz fantastisch.
Gibt es für Sie auch, wenn Sie das Ost- und Westauge haben, auch Westideologie? Auffindbar in Bilderbüchern?
Also das ist mir nicht aufgefallen. Also ihre Kollegin hatte mich auch im Vorgespräch dann auch mal gefragt, inwieweit ich dann eine Beeinflussung tatsächlich beispielsweise in der DDR-Literatur feststellen konnte. Da ist mir eigentlich das, außer diesem Buch Lütt Matten, wo diese Terminologie vorkommt, ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Aber als Kind, also ich bin mit 9 Jahren dann auch ausgereist mit meiner Familie, Da merkt man das vielleicht auch nicht so, wenn das jetzt nicht total mit dem Holzhammer gemacht wird. Wo es mir eher aufgefallen ist, war so in der russischen Literatur, da ist mir jetzt, ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, aber da ist mir ein Buch in Erinnerung, das heißt Das Erbe der Phaetonen beispielsweise, ein Science-Fiction-Roman, unheimlich dicht geschrieben, hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch heute noch im Regal stehen, allerdings jetzt länger nicht gelesen. Da war dann natürlich schon so das Bild des Sowjet-Astronauten, des heldenhaften Sowjetbürgers, der für den Kommunismus letztlich repräsentiert als überlegendes Staatsmodell. Das ist da schon nicht nur zwischen den Zeilen durchgeklungen. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch gern gelesen. Das habe ich dann einfach ausgeblendet, soweit ich es überhaupt als Kind wirklich bewusst wahrgenommen habe.
Vielen Dank, Herr Rosenberger. Bei Ihnen mischt sich's auch schön. Der Sowjet-Astronaut, das ist ja eine sprachliche Neuschöpfung. Vielen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben bei uns aus Wiesbaden. Mir fällt da ein, so vielleicht mit der Westideologie beim Bodo Bär, so einem Schweizer Comic-Helden. Der muss immer auch einkaufen. Die Mama geht immer einkaufen. Also Shopping ist da einfach ganz absoluter Standard. Immer noch getrennt. Kinderbücher Ost, Kinderbücher West. Das war unsere Lebenszeit. Sie ist zu Ende. Danke für Ihre Beiträge, das Teilnehmen und gedankliche Mitgehen. Danke auch an Maria Linzmann, Kuratorin für Bilderbücher am Mainzer Gutenberg-Museum, und an Katja Lehmann vom Live-Kinderbuchverlag und den Bilderbuchsammler Christoph Liebach in Leipzig. Thema in der kommenden Woche hier, dann mit meiner Kollegin Bettina Köster. Das Leben festhalten, sind Tagebücher aus der Zeit gefallen? In Umwelt und Verbraucher gleich ein Thema. Stefan Römermann wird moderieren, und natürlich haben wir auch was mit 30 Jahre Mauerfall. Sanierung von DDR-Altlasten, Besuch am Silbersee in Bitterfeld. Danke hier fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Und abschließend möchte ich vortragen eine Lobeszeile der Süddeutschen Zeitung. Die schrieb 2006 über 12 wieder aufgelegte ostdeutsche Kinderbuchklassiker. Bücher werden von Erwachsenen geschrieben und illustriert. Es gibt Kinderbücher, die beugen sich herab zu ihren noch kurzen Lesern. Und es gibt Kinderbücher, die machen Kniebeuge, damit sie ihren jungen Lesern in die Augen schauen können. Sie sind farbig, nicht bunt, und sie reichen ihren Lesern beide Hände. Die Welt, die den Kindern hier gezeigt wird, ist noch nie untergegangen.